Aber dass man einfach abwechselt, ne?
Ja.
Weil auch die Hirnhälften und die.
Also wenn ihr die Flasche gebt, dass ihr wie, als wenn ihr stillen würdet, rechts, links, rechts, ja, links, dass ihr abwechselt und die.
Muss man sich dann auch so ein Bändchen umarmen oder ein BH-Klipsen? Dass die stillende Frauen das machen müssen. Not, müsst ihr natürlich nicht.
Aber dass man da so ein bisschen, das ist natürlich witzig jedes Mal, ist, aber dass ihr so ein bisschen darauf an, weil einfach die unterschiedlichen Gehirnhälften eures Babys angesprochen werden.
Und ja, und wenn man das nicht weiß, honestly, würde ein Rechtshänder immer irgendwie mit der rechten Hand die Flasche füttern, weil man, ach so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das stimmt, dann mache ich es mal andersrum. Muss man ja wissen.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannhauer.
Ein herzliches Hallo, heute ist Dienstag und Dienstag bedeutet natürlich immer als erstes den Hebammsalon zu hören.
Natürlich.
Also ihr steht praktisch mit uns auf, hoffentlich.
Es gibt ja tatsächlich so Podcasts, die ich immer morgens höre, wenn ich mich so fertig mache und so.
Auch uns?
Ich dann immer, dann irgendwie, wenn ich mir, ich habe ein elektrisches Haarmesser, dann immer Earpods reinmachen muss und in der Dusche und so, also weil das dann
du immer duschst so mit Earpods? Sind.
Nein, aber die Zähne putzen, weil das ist dann zu laut, wenn ich es mit Box höre. Und meine Box, ich habe ja vor einem Jahr mein Badezimmer renoviert und das ist ja so schön, jeden Tag genieße ich das. Gibt es da so eine Nische, wo das Duschen nicht hinkommt, aber wo es so auf dem Badewannenrand, der ist so breit, so, dass da auch so Sachen aufgestellt werden können, zum Beispiel meine Box. Und deshalb muss ich immer, also so, es gibt so Podcasts, das wollte ich einfach sagen, die höre ich morgens gleich als erstes, um
wie
überhaupt
den
wach zu werden. Das ist nicht der Hebammsalon, sorry for that. Oh Gott, ich habe, also das ist ja dann häufig so, dass ich manchmal, was haben wir denn in der Folge gesagt? Ich habe noch nie, glaube ich, eine Folge durchgehört von uns irgendwie. So,
ich mag mich auch nicht selber hören.
Ich mag mich auch nicht selber hören und genau, also ich weiß auch, was ich gesagt habe, warum soll ich das hören? Deshalb, genau, also falls ihr uns morgens hört, irgendwie gleich beim Aufwachen, es gibt ja auch Frauen, die schreiben, dass sie uns zum Einschlafen hören, dass sie unsere Stimmen so beruhigend finden. Und für diejenigen von euch, die unsere
jetzt
Stimmen
muss ich
so toll finden,
noch ordentlicher sprechen.
Genau, jetzt kommt das der ganze, nur so eine Rede. Ich kann ja vielleicht hier mal spoilern, ich nehme ganz bald in den nächsten Tagen, Wochen, das Hörbuch auf von Gute Hoffnung. Und wenn ihr gar nicht genug kriegen könnt von, in diesem Fall meiner Stimme, dann könnt ihr tatsächlich auch das Hörbuch von Gute Hoffnung von mir selber gelesen. Ich bin ganz glücklich, dass der Verlag das erlaubt hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach, als Autorin zu sagen, ich möchte mein Buch selber einlesen, weil normalerweise nehmen das professionelle SprecherInnen auf.
Aber da du ja schon professionelle Podcasterin bist.
Das war tatsächlich ein Argument. Ich glaube, die haben einfach Schiss, dass man es nicht hinkriegt oder so. Oder dass die Stimme dann doch doof ist oder Menschen, die vielleicht einen Sprechfehler haben, das ist dann natürlich irgendwie für einige dann ein Argument, das nicht so gerne hören zu wollen. Aber ich habe dann irgendwie so rumargumentiert, gesagt, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das dann auch speziell, weil ich es selber einlese, irgendwie vielleicht.
Ich hätte es auch nicht schön gefunden, wenn du das nicht gemacht hättest.
Naja, also Baby Leicht zum Beispiel, das ist ja das Buch, was ich zusammen mit Anja Garza, schöne Grüße, Hebammenkollegin und gute Freundin, geschrieben habe. Und das wurde von einer professionellen Sprecherin eingelesen. Das ist auch total super natürlich und total professionell. Aber da haben mir tatsächlich ein paar Frauen geschrieben, so, oh Mensch, ich habe das gekauft und schade, dass das nicht deine Stimme ist. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Leute kennen eben auch unsere
deine Stimme.
Und so. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich sehr gefreut und bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch nicht angefangen, das aufzunehmen, aber genau, das steht unmittelbar bevor und ich bin mal ganz gespannt, ob ich das gut hinkriege.
Kriegst du gut hin.
Fehlerfrei vorlesen.
Das schaffst du, auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt schon wieder, ist so witzig, ne? So, wir sind ja, ich liebe das mit den Mini-Staffeln. Ich finde das echt ein gutes, das haben wir uns gut überlegt. Also.
Ja, also das finde ich auch. Also, dass man einfach ein bisschen mehr Struktur hat. Das ist vielleicht für auch die Hörenden einfacher. Damals waren wir in der Pandemie, da haben wir irgendwie gedacht, ach, worüber reden wir denn nächste Woche? Und so bunt gemixt. Und das war ja auch, hatte ja auch seinen Charme. Oder so, aber das gab ja dann in der Weise, wussten wir auch gar nicht, wie lange machen wir das und dann haben wir irgendwann gemerkt, so jetzt haben wir so viel erzählt, dass es irgendwie ein bisschen auserzählt ist, haben eine Pause gemacht und jetzt das nochmal so mit so einer Staffelstruktur zu machen, finde ich auch. Wir sind jetzt in der vorletzten Wochenbettfolge, glaube ich.
Ja, genau, wir haben jetzt heute nochmal diese Folge, die wir, die Nicht-Stillen heißt.
Genau.
So. Und wir hatten uns gedacht, dass wir wirklich einfach, das habt ihr ja letzte Woche gehört, ne? Wir wollten einfach diese Folge einfach wirklich den Frauen geben, wo man einfach wirklich sagt, oh, ich habe mich gegen das Stillen entschieden und wir reden jetzt wirklich an.
Oder das Leben hat sich gegen das Stillen
entschieden. Oder das Leben hat sich gegen, oder whatever. Aber dass wir jetzt auch nicht irgendwie anfangen jetzt hier, das ist keine Folge, wo wir jetzt über alternative Fütterungsmethoden, sondern es geht wirklich eher so, wir haben gedacht, wir holen mal die Frauen ab, die aus irgendwelchen Gründen sozusagen sich für die also Muttermilch abgepumpt oder auch Flaschen, aber per Flasche so, dass wir uns das da mal widmen.
Und das habt ihr euch auch so ein bisschen gewünscht.
Genau.
Ne? Also es ist ja so ein bisschen so, also dem Stillen wird immer ein großer Raum eingeräumt, weil es ja auch komplex und kompliziert ist so. Und aber dass die stillenden Frauen mit, ach wieso, das steht doch hinten auf der Packung drauf, wie man das macht und schau, abgefrühstückt wird, das ist dann, fühlt sich halt auch immer nicht gewertschätzt an und zu Recht. Und deshalb haben wir gedacht, widmen wir dem Nicht-Stillen und der entweder bewussten Entscheidung oder der, so ist das Leben manchmal, Entscheidung, dass ein Kind eben auch aufwachsen und groß werden kann, wenn es nicht am Busen gestillt wird.
Genau.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Werbung.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen, denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen
Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das, genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Ich habe auch in den letzten Monaten auch eine Familie betreut, eine Frau betreut, wo es aus medizinischen Gründen nicht ging und auch echt nicht, also also ich habe sie schon zum zweiten Mal betreut und wo einfach sie einfach eine OP hatte, dass sie aufgrund ihrer Familiengeschichte sehr hohe Krebsbelastung hat und wo sie sich für eine Mastektomie entschieden hat, also sich beide Brüste abnehmen lassen hat und da einfach das ja gar keine andere Option war. Mhm. Also das haben wir halt einfach, da gibt es dann sozusagen die Option auch nicht, die wir jetzt gleich nochmal besprechen wollen, das Kolostrum auszustreichen, sondern das war einfach, ist einfach kein Brustdrüsengewebe mehr da und dann einfach von Anfang an die Fütterung mit Muttermilchersatznahrung und der Flasche. Aber das halt einfach auch als Hebamme zu begleiten und irgendwelche Tipps zu geben, weil sie hat auch gesagt, und das werde ich auch nochmal gucken, wie ich das mit ihr nochmal so aufgreife, weil sie hat gesagt, es ist einfach so schade, weil sie hat nun mal diese medizinische Indikation, so ist gar nicht so, dass es ihre Wahl, sie hatte gar keine Wahl, aber sie fühlt sich so oft so alleingelassen, weil es darüber ja einfach auch, weil es die, weil wir ja unter, wir als Hebammen dürfen ja keine, wir sind ja dem Stillen sozusagen, dass wir das fördern und
ja,
so weiter.
Ja, es gibt einfach einen ganz wieder, klaren Kodex. Wieder,
genau, und deshalb darf man eigentlich auch nicht so viel.
Nee, als Hebamme, also es gibt einfach ganz klare Sachen. Man kann natürlich über Muttermilch Ersatznahrung, da darf, also es ist erweiterter WHO-Kodex, der jetzt nicht die Hebammen, sondern auch Institutionen betrifft, dass das nicht beworben werden darf zum Beispiel und all das. Und da halten wir uns natürlich auch dran. Und das hat ja Gründe, warum es das gibt. Also der Nestlé-Skandal ist mit Sicherheit einer der Gründe gewesen, dass Fachpersonen eben nicht erzählen dürfen, wieso. Prämilch ist auch gleich gut. Also so, ist es eben nicht. Aber es ist eine gute Alternative und eine Option, wenn man sich entscheidet. Ihr seid ja alle erwachsen. Und wir wollen ja auch an dieser Stelle nicht den feministischen Diskurs, inwieweit sozusagen Frauen sich auch von ihrer Funktion oder von dem funktionalen Aspekt ihrer Brust, also auch der Satz, die weibliche Brust macht jetzt das, wozu sie da ist. Darf man ja auch schon immer dann nicht sagen und so. Also, dass man sich von den biologischen Notwendigkeiten emanzipiert und all diese Themen, da verstricken wir uns jetzt gar nicht so sehr ins Unterholz der postfeministischen Debatte, sondern sagen einfach, weil das ist für mich Feminismus, your body, your choice. Und ihr seid erwachsen und ihr wisst all diese Sachen und könnt euch informieren und könnt dann entscheiden. Und wenn ihr irgendwie sagt, ich hab da aber keinen Bock drauf, dann seid ihr da niemandem Rechenschaft schuldig. Auch nicht eurer Hebamme, auch nicht uns. Also mir persönlich ist es vollkommen egal, ob ihr da draußen eure Kinder stillt oder nicht. weil ich weiß, dass ihr die Einzigen seid, die diese Entscheidung kompetent für euch treffen können, für euch und euer Baby. Und das ist dann gut so, Punkt aus. Ihr müsst euch weder rechtfertigen und euch auch nicht unter eurem Rechtfertigungsdruck sehen, dass ihr immer erklären müsst, warum ihr nicht stillt. Ihr stillt halt nicht, Punkt aus.
Ja. So. Aber es ist wichtig, halt einfach zu wissen, wenn man halt nicht stillt, gibt es ja einfach auch ein paar Sachen zu beachten.
Ne? Genau, absolut.
Und da ist dann ja halt immer so
und
schwierig.
Und dafür ist diese Folge da.
Genau, und dafür ist diese Folge da. Und den wollten wir dann einfach, genau. Und es gibt einfach Gründe, die hast du jetzt gerade, individuelle Entscheidungen.
Ich wollte nur nicht bei Adam und Eva anfangen. Ja. Und irgendwie jetzt irgendwie, ne, es ist auch voll okay, wenn du nicht stillst. Selbstverständlich ist es voll okay. So, ne?
Also individuelle Entscheidungen haben wir, ne, Gründe nicht zu stillen. Und medizinische, die habe ich jetzt gerade genannt. Und manchmal ist es ja dann auch so, dass ein erschwerter Stillstart auch dazu führt, sei es eine Frühgeburt, sei es eine Wochenbettdepression oder auch irgendwelche individuellen Sachen, die dann einfach da rauslaufen, dass die Mutter sich dann doch gegen das Stillen entscheidet. Mhm. Und ja, manchmal lassen es auch Lebensumstände auch nicht zu. Ne? Also es ist eine ganz individuelle Entscheidung.
Manchmal merkt man einfach nach 3 Tagen, es ist einem zu too much, es ist einem zu nah, es ist einem zu körperlich. Mhm. Man hat diese Geduld nicht, die es bräuchte, ne, um sozusagen erstmal so die ersten Hürden, über die wir ja teilweise in der letzten Folge gesprochen haben, so, dass man dann einfach in den Sack haut und sagt, es ist einfach nicht mein Ding, es ist einfach nichts für mich, ich will das nicht. Diese Entscheidung ist ja manchmal gar nicht in der Schwangerschaft schon getroffen, sondern fällt dann manchmal auch eben in den ersten Lebenswochen des Kindes. Das ist dann das sekundäre Abstillen, so nennt man das auch. Also primäres Abstillen heißt halt, man stillt gar nicht erst. Und sekundäres Abstillen, man überlegt sich das zu irgendeinem Zeitpunkt, früher oder später.
Ja, da können wir dann vielleicht gerade nochmal auf das Kolostrum eingehen. Mhm, ne?
Ja.
Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau bei uns in der Beratung kommt, also wir sind eine Schwangerenvorsorge, und dann reden wir halt so, möchte sie stillen oder nicht stillen? Also man redet über Stillvorbereitung oder und dann sagt ganz klar so, ne, ich habe wirklich nach ausgiebiger Aufklärung die Vorteile des Stillens und so weiter entschieden, so, ich möchte nicht stillen, finde, gehe ich dann immer noch mal so, dass ich sage, total verständlich, aber du hast ja bestimmt mal vom Kolostrum gehört, ne, von dieser tollen ersten Milch, diese goldene Milch, und man könnte sozusagen um dein Baby, weil es einfach auch medizinisch gut ist, ne, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es einfach gut ist für den Darm, du hast es so schön erklärt mit der dass der Stuhlgang sozusagen das Mekonium, das Kindspech, was so zäh ist, dass es einfach gut ausgeschieden werden kann. Das Baby praktisch seine erste Impfung, weil so viel Immunstoffe drin sind, umsonst bekommt, dass man sich darauf einigen könnte, dass man sagt, man streicht dieses Kolostrum einfach aus, Tag 1 bis 3, fügt es dem Baby hinzu sozusagen und geht dann, legt es nicht an, sondern streicht es nur per Hand auf und geht dann in eine Flaschennahrung einfach über. Das kann man einfach per Spritze einfach in den Mund vom Baby geben. Und so hat man dann einfach so das Tolle, was dein Körper noch mitbringt, mitgenommen. So.
Genau.
Ja?
Genau. Also im Sinne von nur diesen kleinen Zauberstoff, Kolostrum, der sozusagen möglicherweise so einen großen und wichtigen Unterschied macht, dass man trotz der Entscheidung, das Kind nicht zu stillen, diese paar Tage dem Kind das noch zukommen lässt. Das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung oder zumindest nochmal eine Entscheidung, was einem oft ja gar nicht klar ist, dass man sagt, nicht stillen, ach so.
Kann
aber
ich.
Man kann trotzdem sozusagen so dieses kleine Türchen sozusagen an Kolostrum noch öffnen.
Ja, und man kann auch das sozusagen ohne Medikamente begleiten. Mhm. Also dass man jetzt nicht sagt, okay, ich nehme jetzt eine Abstilltablette, sondern wir machen das gemeinsam. Ne? Also die Brust wird dann mit dem Kolostrum noch entleert, aber sie wird ja nicht angelegt und sozusagen noch mehr angeregt, dass man das wirklich begleitet, ohne dass man sich jetzt auch noch ein Medikament, was auf die Psyche gehen kann, bei einigen Frauen mehr stärker, bei anderen weniger, aber dass man diesen Prozess einfach konservativ einfach begleitet und sozusagen dann guckt, dass die Milch einfach nicht so einschießt und wenn, dass man halt auch mit der Hand wieder aus, dass man kühlt und dass man halt alternativ sozusagen das begleitet. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber bedeutet natürlich auch wieder kontinuierliche Betreuung und für einige ist es klar, ich will gar nichts damit zu tun haben, warum auch immer, da müssen wir jetzt hier nicht keine Psychoanalysen machen, die für sie sagen, ist klar, ich möchte eine Tablette, ich möchte das da auf gar keinen Fall, aber auch da kann es manchmal dazu kommen, dass der Körper sozusagen auch trotzdem noch produziert, aber es ist eher selten und dass sie einfach sagen,
ich möchte. Ja, das ist die Hauptnebenwirkung, ne? Also wenn wir das sozusagen, also eine Abstillen, entscheidungsgetroffen, so primär abstillen, gibt es einmal das medikamentöse Abstillen mit Cabergolin, so heißt das Medikament, also so heißt der Wirkstoff, Dostinex heißt meistens das Medikament, was man kriegt, kriegt man dann direkt nach der Geburt, so, oder wenn man das Kolostrum noch irgendwie ausstreicht, dann einige Tage später. Und das ist eine einmalige Gabe, was erstmal so sehr praktisch ist. Und das hat aber eben auch Nebenwirkungen, auch Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen in den USA. Ich weiß gar nicht, ob es vom Markt genommen wurde. Also auf jeden Fall gab es da so wie so ein roter Handbrief eben eine sehr strenge Indikationsstellung. Und in Deutschland ist auch in Leitlinien verankert, dass eine Frau das angeboten kriegen kann, aber dass ihr immer sozusagen auch das nicht-medikamentöse Abstillen angeboten werden soll. Und das funktioniert sozusagen wie Angebot und Nachfrage nur rückwärts. Also wie du eben schon gesagt hast, wenn der Körper dieses Signal zur Milchbildung, nämlich das Saugen an der Brust, das Entleerungssignal nicht bekommt, dann wird das hormonelle Signal dann eben auch irgendwann gedrosselt, sodass die Milchbildung gar nicht beginnt. Aber es dauert ein paar Tage. Also es ist eben so, dass das sekundäre Abstillen, das primäre Abstillen ohne Medikamente meistens schon bedeutet, dass ihr eine initiale Brustdrüsenschwellung, also einen sogenannten Milcheinschuss bekommt. Und dass man dann meistens mit einem gut sitzenden, engen Sport-BH über so einen Kompressionseffekt die Milchbildung drosseln kann. Und das ist einfach dann über die Zeit. Manche Frauen kriegen dann so ein bisschen leicht erhöhte Temperatur. Man kann dann, oder wenn das auch schmerzhaft ist, so Druck macht, kann man ein bisschen Ibuprofen geben zum Beispiel. Man kann kühlen, so diese typischen Maßnahmen. Aber dann ist es meistens nach wenigen Tagen ist es meistens dann schon vom Körper verstanden. Ein Punkt, der auch immer noch genannt wird, für die Frauen, die da felsenfest irgendwie klar sind, ist das tendenziell kein Grund. Aber die sogenannte Relaktation ist nach dem nicht-medikamentösen Abstillen eben noch möglich, ne? Also angenommen, eine Woche später überlegt ihr euch das anders, dann könnt ihr eben dann über das Anliegen vom Kind dann euch nochmal umentscheiden. Also das wird zumindest in der Literatur immer erwähnt. Ich weiß nicht, inwieweit das für die Frauen, die irgendwie 1:1 voll klar sind, überhaupt eine Rolle spielt. Ich wollte es nur an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen.
So, und wir gehen dann sozusagen, dass wir einfach nochmal kurz da, dass wir das erklärt haben, aber dass man dann halt wirklich, wenn man nicht stillen möchte, dass man dann natürlich muss man natürlich ein paar mehr Sachen besorgen, weil man braucht ja dann auch Flaschen. Wir haben ganz am Anfang gesagt, wir wollen jetzt nicht über alternative Fütterungsmethoden reden, wie Brusternährungsset und Bechern, weil die Familien sich in dem Sinne entschlossen haben und dann fängt man jetzt nicht an zu bechern, wenn man nicht mehr stillen will. Dass man einfach
darauf. Fingerfeeding oder irgendwie
so. Ja, Fingerfeeding ist ja sowieso eher gerade nicht mehr, weil es einfach dieser Finger. Na, also es ist eher, dass man,
oldschool, ne?
Ja, genau, dass man eher alles versucht, alles an der Sonde, an der Brust zu machen oder man bechert. Aber wir sind jetzt, dass ihr euch auf eine richtige Flasche aufsetzt. Schön ist es ja einfach auch immer, vielleicht nicht ganz praktikabel, aber ich mag total gerne Glasflaschen, weil die einfach so super gut zu reinigen sind. Plastikflaschen.
Im Gegensatz zu Plastikflaschen.
Mhm. Ja, und auch wenn man die dauerhaft, wäscht und so weiter, Glas sieht auch einfach sauberer aus. Und Plastik wird so.
Ja, und es macht keine Mikrorisse, das weiß man ja dann immer, ne? Und es ist natürlich alles BPA-frei, also diese Weichmachergeschichten, die irgendwie so Xenohormone da irgendwie in die Milch dann irgendwie absondern können. Das ist natürlich auch seit Jahren, fast Jahrzehnten ja irgendwie auch alles safe. Also steht zwar auf allen immer noch drauf, BPA-free, aber es darf gar nicht BPA-haltig irgendwie sein für Nuckelflaschen. Was es in letzter Zeit auch immer gibt, was noch relativ neu ist, sind so Edelstahlflaschen, die finde ich auch ganz gut.
Das Ding ist nur, dass man bei Edelstahl einfach da nicht so sieht.
Genau, die haben eben keine Skala dran. Und das ist
eigentlich ganz geil.
Ja, genau. Das ist eben ja sogar eher ein Grund, dass man sagt, das ist ein Vorteil. Also das kann man dann so und so sehen, ne? die Kontrollfreaks und dann sagen, das sind jetzt 120 Milliliter. Dass man das in der Brust ja eben auch nicht sieht und dass man dann eben die Prämilch, die man so genannt ad libidum, also eben so viel, wie das Kind möchte. Das Kind sagt Bescheid, wenn es fertig ist und nicht, wenn die Flasche alle ist. Dass eben keine Skala dran ist, weil es vollkommen Rille ist, ob ein Kind 60 oder 80 oder 100 Milliliter trinkt.
Und dass man sehr auf die Bedürfnisse, wie das Kind reagiert und so. Das ist schon eigentlich, kann einen Vorteil haben. Ne? Das sind so Möglichkeiten machen kann. Was wichtig ist, dass ihr auf einen Sauger achtet, der einfach breit, also so ein Weithalssauger, dass das Kind wirklich.
Das Gewinde, ne? Das ist dann weiter. Also früher waren die ja relativ klein, also ja. die klassischen. Und jetzt haben die so einen weiteren Hals, hier, wie sagt man, Gewinde. Also so
nee, Weithalssauger.
Weithalssauger. Genau, also wenn das Gewinde groß ist, dann ist auch die Basis von dem Saugteil
kommt
groß.
Eigentlich darum sozusagen, dass man auch da fördern will, ne? Wie, ähnlich wie an der Brust, dass das Kind den Mund weit aufmacht, auch wie vom Warzen, also ne, dass es genau. einfach viel im Mund hat, weil das ja auch
und
wichtig
das
ist.
Auch für noch die, rechts und links sozusagen.
Dass ja, die Muskulatur also mitarbeitet. Genau. Ne? Also da, darauf sagen auch, dass
man es versucht in allen Bereichen einfach das
zu optimieren.
Still ähnliche Bedingungen zu schaffen, sozusagen. Mhm. Also indem man das anpasst, auch im Material der Sauger.
Ja, Material Sauger, weich sollte er sein. Natürlich eine Brust ist ja auch gleiche Form, so dass man da einfach kieferfreundlich ist. Also das ist so wichtig. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir nochmal aufgehen, wie ein Baby auch an der mit der Flasche gestillt wird. Also es wird ja auch in dem Sinne gefüttert,
gestillt. Willst du jetzt nicht die Latex- oder Silikondiskussion aufmachen?
Sissi? Nee, das will ich jetzt nicht machen. Nee,
also auch da in dem Material, also da kann man auch viel drüber reden und Pro und Contra und so. Latex ist weicher, das ist ein großer Teil von, Vorteil von Latex. Silikon macht auch scharfe Kanten, wenn das irgendwie kaputt geht, ist aber langlebiger. Latexsauger müsst ihr halt wirklich nach 8 Wochen wegschmeißen, weil die dann klebrig und keimbesiedelt werden und die Fette der Milch das Latex dann nach und nach angreifen. Dann wird das so klebrig und eklig, eigentlich merkt man es auch, aber eher großzügig wechseln. Zumal man ja auch heute auch eben nicht mehr alles abkochen muss.
Also genau, das heißt es abkochen. Und dann lass uns gleich die Hygiene machen, wenn wir jetzt gerade.
Echt? Ach, das haben wir hier woanders auf dem Zettel. Ne?
Nee, das ist
ich habe einfach gerade gedacht, wenn wir jetzt die Hardware sozusagen irgendwie fertig behandelt haben, dann können wir so auf die emotionalen Faktoren, also so, ne, wo du ja jetzt gerade drauf hinaus wolltest, was ja auch
also das so ist, wichtig ist. Das ist eigentlich praktisch jetzt ein Mythos, den können wir, weil das ist eine der meistgestellten Fragen. Wie gehe ich mit der Hygiene zu? Und da können wir die Rubrik gleich aufmachen. Machen, dass es jetzt mittlerweile einfach so ist, dass wir wissen, wir müssen nicht einen Sauger jedes Mal auskochen oder sterilisieren.
Und wir machen jetzt auch keine Podcast-Werbung für den Thermomix, den man ja sich toll kaufen kann, weil das ja so praktisch ist, wenn man Kinder hat, weil man hat gleich einen Vaporisator. Ich habe gerade nur neulich Podcast-Werbung gehört, wo es irgendwie darum ging, wo ich dachte, ah ja, deshalb kaufe ich mir einen Thermomix, ist klar.
Ach, um das zu, also okay. Nee, also
naja, aber so Hintergrund, früher standen halt immer noch diese ganzen Abkochgeräte, Vaporisatoren auf der Küchenarbeitsplatte rum. Braucht kein Mensch und auch, also die ganz offiziellen Richtlinien sagen das, nicht nur, weil es nicht praktisch ist,
nicht
sondern
weil
es nicht notwendig
nicht
ist.
Nur der Hebel.
Sondern heißes Abwaschen
mit
Bio-Spüli, einem kleinen Tupfer.
Ganz gründlich und dann nochmal nachspülen und dann.
Und eine Bürste, die ihr wirklich nur für die Flaschen benutzt und nicht für eure Blumenvasen. Also auch sowas ist klar natürlich, ne? Aber ich sage es nochmal. Sauberes Handtuch drunter legen, über Kopf hinstellen.
Das ist gut, dass die nicht feucht sind, so, dass er nicht irgendwie in so eine Plastikbox und Decke rauf und dass sich da irgendwie noch alles das stehende Wasser.
Genau, also eine Plastikbox, da kommt dann immer irgendwie ein sauberes Kleenex unten rein und dann legt man den Deckel erstmal lose drauf, damit vielleicht im Sommer keine, weiß nicht, wenn Fliegen da so rumfliegen oder so, das ist auch ein bisschen eklig, aber dass eben noch ein bisschen Luft dran kann. Bestimmt auch fancy durchgefächerte
Deckel. Ich meine, Sauger Deckel kann man wirklich mal, wenn ihr merkt, irgendwie jetzt ist gerade so, die kann man schon mal auskochen, wenn man mal denkt, das Gefühl so, oh, das muss jetzt mal richtig heiß sauber. Und wichtig ist, egal ob Latex oder
Silikon,
immer austauschen, wenn ein Kind wirklich nur die Flasche bekommt, das ist ja täglich im Gebrauch, mehrfach, dann würde ich das immer sagen, nach 6 Wochen Sauger weg. Neue Sauger. So, das muss eigentlich im Kalender einfach eingespeichert sein.
Am besten speichert man sich das im Kalender ein und schreibt sich das auf.
Genau, und das ist einfach zur Hygiene zu beachten. Vorher natürlich immer, wenn man eine Flasche zubereitet, einfach Hände waschen und klar, Händehygiene. Aber ihr müsst jetzt nicht alles irgendwie, ihr müsst keine sterile Küche schaffen.
Nee. Wobei die Küchenspüle ja wirklich das verheimteste Dings im ganzen Haushalt ist. Also da würde ich dann schon vorher einmal gründlich die Spüle reinigen, dann ganz gut mit heißem Wasser nachspülen und dann die Flaschen reinigen. Aber sowas, also eigentlich weiß man das, wir sind jetzt auch nicht dafür, da Haushaltstipps zu geben, da wäre ich vor allen Dingen die allerletzte, auf die ich hören würde. Aber solche Dinge im Alltag sind, glaube ich, einerseits klar, andererseits gehören sie natürlich, wenn wir hier schon eine Folge machen, die sich mit all diesen Dingen beschäftigt, natürlich auch dazu.
Ja. Gut, haben wir das geklärt. Mhm. So, dann können wir weitergehen. Nochmal einfach zuerst zu gucken, auch wie man sozusagen sein Baby füttert, auch wenn ihr die Flasche gebt und was man darauf beachten sollte, weil das ist auch immer so ein bisschen so, als wenn, ne, dass man da wenig drüber spricht und nicht so viel erklärt, also, ne, weil man denkt, es ist ja ganz selbstverständlich. Also sollte natürlich eine stillähnliche Position sein und wichtig ist auch hier, dass nicht, weil die Flasche gegeben wird, jetzt irgendwie alle Leute mal hier, jeder, der vorbeikommt, so, oh, jetzt gebe ich mal die Flasche, sondern das sollte schon auch ein bewusste und bindungsorientierte, dass es Personen sind, die immer mit dem Baby halt auch einfach zusammen sind.
Bezugsperson.
Ne? Bezugsperson.
Das ist ja ein häufiger Grund auch, ne? Also wenn ich jetzt das gerade, weil du das gerade so sagst, so dieses exklusive Stillen und dieses damit auch angebunden sein und damit auch immer diejenige zu sein, die zuständig ist, in der Stillbeziehung, ist das ja ein häufiger Grund oder auch ein Aspekt, vielleicht, wenn ich gleich einen Grund, dann vielleicht ein Aspekt, dass Frauen dann häufig sagen, dann kann mein Mann ja auch mal die Flasche geben. Also im Sinne von einer Aufteilung auch der ganz basalen Care-Arbeit für Kinder, ne? Dass einfach Stillen natürlich bedeutet, dass das nur die Frau machen kann, die stillende Mutter. Und der Papa eben nicht, der kann dann auch mal abgepumpte Muttermilch füttern und so. Aber diese ganze, also ne, die nächtlichen Situationen, also da denkt man sich ja dann auch immer so, ach, dann kann ich mal nachts schön schlafen, weil ich dann ja abgepumpt habe und so. Das funktioniert ja aus verschiedenen Gründen ja eben nicht, weil erstens setzt sich keiner nachts hin, um dann die Brust leer zu pumpen, weil die weiß ja nicht, dass irgendwie so. Und auch diese häufigen Entleerungsimpulse sind ja eben wichtig für die Menge der Muttermilch und so. Also in stillenden Situationen ist das eher nichts, was man sozusagen in den Alltag einbaut, aber in so Situationen wie Mutter ist mal abkömmlich und natürlich kann die vorher Milch erpumpen und die kann dann vom Papa gefüttert werden. Aber eine nicht stillende Familie, da kann man natürlich auch das Füttern anders aufteilen. Aber wie sie eben schon gesagt hat, sollte das dann eben nicht total beliebig sein, dass jeder, der mal Lust hat, mal ein Baby zu füttern, weil es so süß ist.
Nee.
So.
Ist einfach nicht egal, wer füttert und es sollten Bezugspersonen machen und nicht einfach immer rumgereicht werden. Genau. Ne? Weil es ist ja schon einfach auch eine stillähnliche Position sein.
Hautkontakt.
Hautkontakt.
Also zieht euch, also je nach Jahreszeit, aber ne, krempelt euch ruhig so ein bisschen frei. Also es sind ja alles so Sachen, ne, wenn man sich jetzt fragt, so was am Stillen ist so toll, dann ist es eben auch dieses Hautkontakt. Ne? Es riecht nach Mama, es schmeckt nach Mama und das ist beim Flaschefüttern eben begrenzter so. Und dass man das aber vielleicht in der Form mit Augenkontakt und ne,
so, einfach auch bewusst einfach, und sich auch genau. In Ruhe so zurückziehen. Ja. Also dass auch diesen Teil einfach, ne, es ist ja. Da einfach auch sehr viel ja, sehr viel Augenmerk einfach drauf geben, dass das jetzt nicht nur einfach eine Flasche geben ist. Und deshalb auch, ne, dass ihr in einer stillähnlichen Position seid, dass es am Körper ist und nicht irgendwie, wie man ja auch so gerne in so TikTok-Videos sieht, oh, ich habe mir jetzt irgendwie eine Konstruktion gebaut, Kind liegt vor. Na, das können die auch einfach nicht gut schlucken. Ne? Also das ist
wenn
einfach,
die dann so in der Babyschale sozusagen so rückwärts.
Ja, oder so, auch also vor dir auf dem Stillkissen und weit weg und du hältst es dann da nur rein. Also das ist einfach einfach nicht schön.
Ist das auf TikTok so? Ich bin also TikTok.
Ist mir jetzt gerade nichts anderes so eingefallen. Ich glaube, auf TikTok sind einfach so eine Videos. Also deshalb gibt es bestimmt auch, jetzt hätte ich jetzt auch was anderes. So. Also sieht man ja. Ich bin auch nicht auf TikTok. Also ich habe einen TikTok-Kanal, aber ich bin nicht da. Ich stelle da manchmal ein paar Videos rein. Aber
ja, ich muss mal wieder gucken. Ich kenne das halt vor allen Dingen von meinen Töchtern Roll Eyes, die ja genau in dem TikTok-Alter sind, natürlich mit Bildschirmbegrenzung. Und so, aber ich weiß immer, was dann...
Deine Tochter ist erwachsen mit Bildschirmbegrenzung.
Auch die Große nicht, die ist 18, die darf selber entscheiden.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber die Kleine, die mir dann irgendwelche TikTok-Tänze und irgendwie Moves da irgendwie vorführt, was gerade Trend ist, ich weiß das im Zweifel dann irgendwie auch immer.
Was glaube ich, nochmal wichtig ist beim Füttern, ist, dass man... Weil man, das ist genauso eigentlich ähnlich wie beim Tragen, ne? Man trägt immer auf der einen Seite und man soll ja auch seinen Körper und seinen Rücken irgendwie beide Seiten, wenn man immer das Kind so, man hat das Kind immer so in die Hüfte auf der rechten, also bei mir ist es die rechte Seite.
Ja, das habe ich neulich, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Es ist tatsächlich so, dass es am Anfang, dass man eher die linke Hand benutzt, weil man dann die rechte Hand frei hat, um das Kind zu streicheln, so. Und wenn das Kind dann aber schwerer wird, also so ein halbes Jahr alt ist oder sowas, und man es dann so auf der Hüfte trägt, dann ist es eher wieder der dominante Arm. Darum ging es meistens, dass es der dominante und der nicht dominante, also Rechtshänder ist rechtsdominant. Und dass man Babys eher mit der nicht dominanten Arm hält, damit man die rechte Hand frei hat für zuwendende, pflegerische, was weiß ich, Intervention. Und wenn die dann schwerer werden, dann ist es dann wieder die rechte Seite. Ich habe bei mir das auch nicht wirklich in der Weise nachrekonstruiert, ob das bei mir jetzt auch so war. Aber das ist so der der erklärende Hintergrund, aber dass man einfach abwechselt, ne? Ja. Weil auch die Hirnhälften und die.
Also wenn ihr die Flasche gebt, dass ihr wie, als wenn ihr stillen würdet, rechts, links, rechts, ja, links, dass ihr abwechselt und die.
Muss man sich dann auch so ein Bändchen umarmen oder ein BH-Klipsen? Dass die stillende Frauen das machen müssen. Not, müssen sie natürlich nicht.
Aber dass man da so ein bisschen, das ist natürlich witzig jedes Mal ist, aber dass ihr so ein bisschen darauf an, weil einfach die unterschiedlichen Gehirnhälften eures Babys angesprochen werden.
Und und wenn man das nicht weiß, honestly, würde ein Rechtshänder immer irgendwie mit der rechten Hand die Flasche füttern, weil man, ach so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das stimmt, dann mache ich es mal andersrum. Muss man ja wissen.
Genau, deshalb sagen wir euch
hier
das.
So ist Qualität-Content.
Wichtig für die Hirnreifung eures Babys. Also achtet darauf, erzählt es eurem Partner, Partnerin oder auch, wenn ihr eine Betreuungsperson habt, dass sie das dann auch machen. Und was auch immer wichtig ist und was man immer sieht, ist jetzt so, wenn ihr dann die Flasche gebt und dann sieht man die, dann setzen die so an und dann wird die immer so halb gehalten. Ne? Dann ist da gar keine Milch, also nur zur Hälfte in dem Sauger, sondern da auch immer darauf achten, dass der Sauger wirklich immer gefüllt ist. Ja, mit Milch, dass die Luft nicht so viel Luft schlucken. Ja. Und wenn dieses immer so halb gehalten, weißt du, so, wie der Pegelstand sozusagen ist, dass das richtig schön hoch ist und der Sauger voll mit der Milch ist.
Ja.
Habe ich ein Foto gekriegt, wo die abwechseln mit Muttermilch und Flasche, Entschuldigung, gleich bist du dran. Und dann ich so, und ich gleich wieder so als erstes so, bitte den Sauger, das ist schön, bald rein, weißt du gleich.
Ja, schon wieder, was ist falsch an diesem Bild?
Ja. Genau. Und nicht am leeren Sauger dann auch nuckeln lassen.
Ne? Ja, genau, wenn das Baby dann fertig ist. Also das ist ja auch ein Punkt. Also an der mütterlichen Brust wird ja, wir Fachleute sagen, auch das non-nutrive Saugen, also das Nuckeln, was eben nicht der Nahrungsaufnahme dient, bedient, weil Babys am Busen über ihre Art, wie sie trinken, sozusagen effektiv saugen, wenn sie Hunger haben oder einfach nur so ein bisschen rumschnullern, wenn sie einfach nuckeln möchten, und nuckeln oder non-nutrives Saugen ist halt genauso wichtig wie das nutrive Saugen. Mhm. Es dient einfach der Beruhigung, das ist einfach ein Regulationsmechanismus, ein ganz wichtiger ist für die Gehirnberuhigung sozusagen, also ne, dieser beruhigende und regulierende Faktor des Nuckelns. Und an der Flasche, wie sie es eben schon sagt, wenn die alle ist, ist die alle, aber das Baby möchte vielleicht noch trotzdem weiter nuckeln und so gut wie alle Flaschenbabys oder Sissi brauchen und nehmen eben auch zusätzlichen Beruhigungssauger, im Volksmund Schnuller, um eben das non-nutrive Saugen dann auf diesem Weg zu stillen.
Ja, es ist total wichtig, und auch wenn dein Kind sehr, sehr schnell aus der Flasche trinkt, das vielleicht nochmal ganz gut zur Saugergröße auch zu sagen. Ja, also ihr müsst auf jeden Fall, also die Brust ist ja auch immer gleich, ihr müsst den Sauger nicht, der muss nicht größer werden, ne? Also der kann die gleiche.
Der immer diese Altersstufen, so und so viele Monate, der wird dann immer größer, genau, wo man sich auch fragt, aha, der Busen wächst also auch mit, oder was?
Ja.
Wächst dann nicht, man kann auch bei der kleinsten Größe bleiben.
Es gibt so eine Sauger, die ich sehr gerne mag, die haben jetzt sogar ein noch kleineres, also so, dass man noch die Muskulatur mehr angeregt ist, das habe ich jetzt bei meinem. Genau.
Wie soll der Schnuller aussehen? Das ist auch nochmal wichtig, weil es gibt so verschiedene Formen von Saugern und von Schnullern.
Also da wollte ich nur sagen, dass wir da, dass der Sauger, also die Flasche, wo das reinläuft, die haben jetzt noch einen Sauger, der noch weniger, dass
noch
die Muskulatur
langsamer.
Noch langsamer läuft, dass die Muskulatur einfach noch mehr. Das habe ich jetzt gerade bei dem Baby, wo ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, wo wir nicht stillen konnten, dass wir das gemacht haben, damit wir auch wirklich die Muskulatur.
Genau, also die Durchflussgeschwindigkeit oder wie auch immer das heißt, ne? Das ist eben nicht, dass das Kind nimmt das Ding in den Mund und es läuft dann so rein, sondern dass Babys wirklich sozusagen für diese Mundmotorik und die Stimulation der verschiedenen Muskelgruppen, die Koordination des Atems dabei und so, dass auch das so ähnlich wie möglich an dem Stillen orientiert sein sollte. Und da lassen sich die Hersteller natürlich immer fancy Sachen einfallen, wie man das irgendwie noch weiter optimieren kann.
Genau, und dass ihr darauf achtet, wenn ihr die Flasche gebt. Und es gibt ja wirklich Kinder, die ziehen das wirklich in 5 Minuten da so durch. Und das ist eigentlich nicht so gut, weil dann das natürliche Sättigungsgefühl einfach nicht, also die haben dann zwar eigentlich ausreichend gegeben, aber die haben es so schnell gemacht.
Den meisten Herstellern heißen die auch immer noch Teesauger, die man für die Pränahrung nimmt, und eben nicht die Milchsauger.
Teesauger.
Weil die ein kleineres Loch haben. Mhm. Ne, also so Milchsauger, so nach dem Motto, ist dann ein bisschen sämiger, wenn man die Zweiernahrung dann da irgendwie reintut, was wir sie ja sowieso nicht empfehlen. Also bleibt bei der Pränahrung, um das irgendwie kurz zu machen an der Stelle. bis euer Kind Beikost bekommt. Und dann sind die Teesauger sozusagen, haben das kleinste Löchlein und dann fließt die Milch am wenigsten leicht durch. Und man kann es im Prinzip, also der Alltagstest, wenn man jetzt irgendwie gerade nicht weiß, was man da gekauft hat oder was in der Packung war, man hat die schon weggeschmissen, wenn man die umdreht mit, kann man erstmal im Wasser ausprobieren drin, dann tropft das ganz langsam da raus und läuft nicht im Strahl, sprudelt das da raus oder so. Es soll nur ganz langsam tropfen. Daran erkennt ihr, dass das Loch klein genug ist.
Aber trotzdem kann man einfach gut auch Pause machen, dass ihr dann kurz die Flasche erstmal absetzt, so, weil beim Stillen Stillen an der Brust würde man ja auch sozusagen, dass die dann mal gar nicht nuckeln, so kurz so Pause machen, das ist immer so dieses und dann kurz Pause machen. Da kann man auch zwischendurch dann mal den Schnuller auch anbieten, wenn man merkt, das ist zu schnell, dass man halt das auch guckt beim Kind, damit diese Entleerung nicht so schnell ist und die Menge eigentlich ausreichend war, aber das Sättigungsgefühl einfach nicht eingesetzt hat. Das ist halt total wichtig. Und da muss man so ein bisschen sich so gucken, wie sein Baby auch so ist. Ne? Es gibt auch einige, die sind sehr, sehr langsam und so weiter. Und es ist auch eigentlich eher gut, immer kleinere Mahlzeiten und ging öfter, so wie es auch beim Stillen gedacht ist. Also ich habe jetzt auch ein Baby, das trinkt immer noch die 60 Milliliter, aber oft, was sehr gut ist. So.
Ja, oft kotzen die dann ja einfach auch, ne? Wenn die da ihre 200 Milliliter wegloschen und das nur 4 oder 5 Mal am Tag, sind die Eltern meistens ganz happy im Sinne von, oh super, da sind ordentlich Pausen dazwischen, aber manchmal ist es dann einfach auch zu viel, also Kinder, die viel spucken an der Flasche, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Stillmahlzeit länger zu halten, dass es sozusagen auch langsamer durchsickern kann. Und eben die Menge insgesamt auch vielleicht nicht so hoch ist, damit einfach der Magen nicht überladen ist und wenn dieser Magenpförtner da einmal macht, dann schmeißt das natürlich irgendwie alles gleich wieder raus und nicht nur das, was zu viel war in dem Moment. Genau.
Dann ist nochmal wichtig, glaube ich, auch zu sagen, dass man, dass Nahrung immer frisch zubereitet werden muss. Ne? Also die kann man nicht irgendwie morgens sich irgendwie 400 Milliliter fertig machen und dann erwärmt man die, sondern die sollte einfach wirklich frisch zubereitet sein und dann sollte sie auch nach 2 Stunden einfach verbraucht werden. Also da ist, das schmeckt sonst einfach auch nicht.
Das ist auch dann immer so die Frage von der Keimbesiedlung. Ja. Ne? Das, also gerade auch im Sommer, aber ich würde da jetzt auch unterschiedslos, also ich weiß, dass man dann im Alltag dann irgendwie vielleicht doch mal irgendwie abends schon die Nachtflasche dann irgendwie fertig macht, weil es natürlich anstrengend ist, aufzustehen. Und so, was in dem Kontext auch noch nicht so lange es gibt in den Drogerien, sind sozusagen diese Fertigmilchen, also die einfach in der Flasche schon fertig sind, die man nicht mit Pulver und heißem Wasser irgendwie anrühren muss, die muss man dann sozusagen nur aufwärmen. Das mag dann vielleicht für einige praktisch sein, aber ihr könnt eben nicht morgens gleich die ganze Batterie sozusagen 6 Flaschen für den Tag fertig machen. Das ist eben nicht zu empfehlen.
Ja, genau. Also das ist richtig wichtig.
Und aber wir haben immer noch nicht über die Saugerform, einfach damit ich es aus dem Kopf habe. Ne, dass die Form des Saugers, wir hatten Weithals, aber das Nuckelstück sozusagen, wie heißt das denn? Nuckelstück heißt das nicht. Also das, der Nuckel,
der ist der,
also das,
was Sauger. Im Mund
ist, der Sauger. Das sollte halt eben auch symmetrisch sein, also nicht diese sogenannte kieferorthopädische Form. Es sollte möglichst schmal sein und auch so der Steg sozusagen, der nachher an diesem Plastikteil, also eben diesen Sauger.
Kein Kirschsauger.
Schild, also jetzt bei den Schnullern, das ist jetzt nicht Sauger, sollte eben ganz schmal sein, damit eben der Mundschluss sozusagen dann auch irgendwie gut funktioniert. Und kein Kirschsauger, kein kieferorthopädisch. Zart, klein, wie halt eine Brustwarze. Keine Brustwarze, sieht so aus wie ein über 6 Monate alt kieferorthopädische Form. Genau.
Ja.
Noch was?
Nee, das ist
zu
eigentlich...
Zu diesem Part?
Nee, dass ihr immer guckt, dass ihr, das war Sauger alles okay. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zur Nahrung.
Ja.
Da ist es nochmal wichtig,
Was kommt rein in die gute Flasche?
Was kommt rein? Also, Karin hat es gerade schon gesagt, auf jeden Fall Pränahrung. Und ihr müsst nicht wechseln. Ihr braucht keine 1er, 2er, 3er Milch, sondern ihr könnt das ganze erste Lebensjahr Pränahrung geben.
Also, früher hieß es dann voll adaptiert sozusagen, also in den Verhältnissen von Fett, Kohlenhydrat und Eiweiß der Muttermilch exakt nachgebaut. Und die Einsernahrung, die enthält eine zusätzliche Zuckerform, meistens Stärke, die ist ein bisschen sämiger. Idee ist, könnte ein bisschen 60er sein. Die Diabetologen sagen, alles ganz großer Mist, mehr Kohlenhydrate, gar nicht gut. So, deshalb solltet ihr bei der Pränahrung bleiben. Kinder schlafen nicht früher durch, wenn ihr die Nahrung wechselt, um das irgendwie auch klar zu machen. Das ist ja häufig ein Motiv, ne, dass man sagt, so, boah, kann die Nachtpause jetzt mal nicht mal ein bisschen, kann ich, die Oma sagt dann Schmelzflocken mit reinrühren oder irgendwie sowas. Ne?
Ich habe auch schon
nicht
so,
machen,
die früher Babys gesettet haben, die haben da immer noch so Gläschen in die Milch reingemacht. So.
Ja, stimmt, Karottengläschen
das, ja, in die Milch. Ja, so richtig krass, das ja, war früher da so.
Und dann aber das war, glaube ich, auch wegen den Vitaminen, ne? Weil Gemüse ist ja Vitamin
und dann brauchst drin. Du den großen Sauger.
Wenn
du
ist ja kein Vitamin.
Da haben die echt in die Pränahrung noch Karotte.
Da waren richtig dann so Schlitze, also so Kreuzschlitze in dem Sauger, dass das da überhaupt durch. So Breisauger gab es ja früher, oh Gott. Hm. Karies, ich höre die Trapsen.
Ja.
Also das genau, das machen wir als nicht, sondern ihr bleibt schön bei der Pränahrung.
Und da kann man immer gut gucken, auch einfach zur richtigen Wahl. Also ich meine, man muss erstmal sagen, alles, was in Deutschland im Verkauf ist, ist
genau, alles, was Pränahrung heißt, das ist total safe und es gibt haufenweise Lebensmittelüberwachungsgesetze, die genau sagen, da ist jetzt keine Sägespäne drin und nichts, was da nicht reingehört. Und welche Marke ihr da kauft, so.
Also Stiftung Warentest oder Ökotest ist immer eine gute Adresse. Wir haben dazu auch mal eine Folge mit Anis Bunte Welt gemacht. Da hat die einfach Chemikerin ist und sich so diesen angetan hat. Die hat auch aktuell immer auf ihrer Instagram-Seite, die testet immer wieder, geht alle Pränahrung durch und weiß
alle
auch Missstände.
Alle.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall immer wichtig.
Im Blick wert, genau.
Und Omega-3 hattest du ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen gesagt, ne, sollte halt auch.
Genau, das ist auch relativ neu, dass Omega-3-Fettsäuren, vor allen Dingen DHA, das ist halt auch in diesen Mikroalgen drin, deshalb ist es auch, ne, also stillende Mütter geben ihrem Kind eben auch über die Muttermilch DHA weiter und das ist häufig bei Prämilchen neuerdings angereichert. Und was auch neuerdings angereichert ist, ist eben Probiotika, weil eben in Muttermilch ja auch Bakterien enthalten sind, die für dieses Mikrobiom des Kindes wichtig sind und die kann man natürlich auch der Prämilch beimixen. Vitamin D, das ist auch immer wichtig, ist auch in der Prämilch meistens schon enthalten. Da müsst ihr mal auf die Menge hinten drauf gucken und auf die Trinkmenge eures Kindes. Babys sollen ja 500 internationale Einheiten als Vitamin-D-Prophylaxe bekommen. Und wenn diese 500 internationale Einheiten aber schon in der Milch enthalten sind, Muttermilch ist nämlich sehr arm an Vitamin D, und der Prämilch ist Vitamin D zugeführt. Und wenn euer Kind, also ich habe das jetzt nicht im Kopf, möglicherweise variiert das auch von Firma zu Firma, aber dass ihr einmal die Tagestrinkmenge eures Kindes anguckt und wenn die 500 Einheiten dann schon erreicht sind, dann gebt ihr eben das Vitamin D nicht zusätzlich noch als Supplement. Und es gibt ja auch, also die meisten, also die Sachen aus der Apotheke sind immer 500 Einheiten, also dass das ein Kind kriegen soll, in einer Tablette. Und wenn euer Kind mit eurer Prämilch aber nur 300 Einheiten kriegt oder sowas, dann ist das mit der Dosierung immer ein bisschen schwierig. Und da sind dann, finde ich ja, die flüssigen Formen, die 100 Einheiten pro Tropfen enthalten oder sowas, das kann man dann aufdosieren, sodass euer Kind dann eben je nachdem, wie viel es über die Milch, über die Prämilch bekommt, gestillte Kinder kriegen alle 500 Einheiten Vitamin D, Flasche gefütterte Kinder, könnt ihr das dann so ein bisschen individueller dosieren.
Ja, das finde ich ist ein super wichtiger Punkt. Und was, glaube ich, auch noch ein total wichtiger Punkt ist, weil wenn man immer diese Packungsbeilagen liest, so auf der Rückseite, wie viel ein Kind in welcher Woche so trinken will, würde ich mich auch nicht eher an diesen Packungsvorgaben orientieren, sondern eher an den, wie ein gestilltes Kind, weil man kann dadurch halt auch kann man sehr stark sozusagen auch das beeinflussen, wie viel Kinder danach trinken, weil es ist unnatürlich. Kinder trinken eher viel und kleine Mengen und das sollte man auch mit Pränahrung.
Wenig und kleine Mengen.
Ja, wenig und kleine Mengen, Entschuldigung. Das sollte man mit Pränahrung auch so machen, weil das andere ist nicht normal. Also ein gestilltes Baby würde halt zum Beispiel niemals 200 Milliliter wirklich trinken. Und da sind ja echt, es gibt ja auch Flaschen, die so groß sind, wo ich mal frage, wer trinkt denn das?
Ja.
Und da kann man natürlich auch die Magengröße unnatürlich beeinflussen, wenn man immer so viele große Mengen gibt, anstatt viele kleine Mengen.
Und ich will da keinem Unternehmen was unterstellen, aber natürlich je mehr ein Kind trinkt oder auch je mehr Milch weggeschüttet wird, wenn die dann irgendwie vorbereitet wird, das ist ja dann auch immer, ne, so ein Messlöffel ist dann immer für XY Milliliter da oder sowas, ne, dass ihr dann einfach natürlich auch euer Kind, dass ihr auch genug vorbereiten wollt, aber es ist ja dann schon immer, ach, trink doch dieses kleine bisschen noch leer, Gefühl, also so, ne, und dass dann natürlich auch die Hersteller kein Interesse daran haben, drauf zu schreiben, dass es auch ein bisschen weniger sein darf.
Ja.
Also, dass man das auch im Auge behält, dass es eben nicht, dass die Kinder nicht gestopft werden, gemästet werden.
Ja, und da ist es dann auch so, dass ihr einfach diese Trinkpausen kurz hochnehmen, ne, dass ihr einfach auch euch für so eine Trinkmahlzeit einfach Zeit nehmt, weil dadurch kommen sie dann auch ins Sättigungsgefühl. Ne? Diese Trinkpausen sind da super wichtig bei den Kindern, die aus der Flasche trinken. Mhm. So.
Ja.
Und das sind, finde ich, eigentlich, das sind ein paar wichtige Punkte, die man so dann immer nicht gesagt bekommt, weil man denkt ja beim Flasche geben, da kann man nichts falsch machen.
Ja.
Und
genau, was ich auch immer wichtig finde, manchmal ist es dann auch gerade bei Eltern, die nur gelegentlich Pränahrung füttern, das ist jetzt zwar hier nicht so das Hauptthema, aber die haben dann so angefangene Pränahrungstüten und die stehen dann da monatelang irgendwie rum, dass ihr da zwischendurch wirklich guckt auf das MHD und was der Hersteller empfiehlt, nach dem Öffnen zügig verbrauchen oder was auch immer da draufsteht, das muss bei Muttermilchersatzprodukten spezifiziert sein, was zügig heißt. Also sind das 3 Wochen, 4 Wochen oder 8 Wochen
Lebensmittel im Kopf.
Lebensmittelmotten ohne Witz. Ja, das, ja. So, ne, weil das einfach eiweißreich ist. Die lieben das. Mhm. Also so im Sommer viel Spaß. Wenn ihr sonst noch Bio-Müsli im Schrank habt, wisst ihr, was ich meine. Und aber auch die Oxidation, ne? Also gerade auch die Omega-3-Fettsäuren werden ranzig. Oxidation heißt einfach in dem Fall, wird ranzig und wird schlecht. Also da sollte man auch darauf achten, dass man das MHD mal im Kopf behält. Ich habe neulich auch meinen Kühlschrank ausgemistet, wie angefangenen Senfgläser oder was weggeschmissen, sage ich euch nicht, was da für eine Jahreszahl drauf stand. Normalerweise bin ich da ja auch nicht so, aber da bei Säuglingsnahrung sollte man irgendwie keine Kompromisse machen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Yeah.
So, ne?
Ich habe meine Liste abgearbeitet. Mir war das wichtig, vor allen Dingen diese kleinen, wie habe ich es eben falsch gesagt? Große Mengen und oft. Jetzt habe ich es richtig gesagt, ne?
Kleine Mengen und häufig.
Und häufig, ist wichtig, die Seiten, dass ihr die Seiten wechselt und ja, dass ihr einfach auch euch einfach für euer Baby, was ihr liebevoll per Flasche sozusagen stillt und füttert, dass ihr euch dafür Zeit nimmt und dass das auch alles so geht. Und
oft ist ja auch der Schlafort immer so ein Punkt, ne? Also gestillte Babys schlafen ja viel mit ihren Eltern im Bett und nicht gestillte Kinder schlafen deutlich weniger mit ihren Eltern, weil das dann nicht mehr so notwendig erscheint oder die Kinder es nicht mehr so sehr einfordern oder sowas. Auch das finde ich ein Punkt. Also Co-Sleeping ist aus vielen Gründen gut. Es ist auch sicher. Es erhöht nicht das Risiko, am plötzlichen Kindstod zu sterben. Im Gegenteil. Das finde ich auch nochmal irgendwie so ein Punkt. Also dass ihr sozusagen auch so diese Bonding-Zeit, ne? Also dass ihr das nicht unterschätzt. Gestillte Kinder fordern das mehr ein als nicht gestillte Kinder.
Dass ihr euch dafür viel Zeit nimmt, gerade am Anfang auch. Ne? Ja. Also ganz viel einfach auch den
viel
Hautkontakt.
Tragetuch, viel nackige Hautzeit und so, genau. Dass man das sozusagen, diese Effekte, die beim Stillen sozusagen so nebenbei mit entstehen, dass ihr für die sozusagen nochmal extra sorgt, das ist dann immer ganz schön.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Ich finde es ja ganz praktisch, ich weiß nicht, darf man nicht sagen, wir haben dann jetzt gerade, die haben so einen Automaten jetzt, weil das natürlich einfach echt das Handling ein bisschen erleichtert.
Was, so ein Prämilchautomat oder was?
Da muss man natürlich auch gut reinigen.
Ja.
Aber es funktioniert dann halt wie so ein Vollautomat bei Kaffee. Und das ist natürlich einfach so, ne?
Und so eine Taste drin.
Ja, wirklich. Kannst du dann gibst du die an. Und dann, gerade wenn man sehr viel, ne, der trinkt einfach ganz oft viele kleine Mengen, ist das schon echt praktisch.
Ja. Kenne ich noch gar nicht, muss ich mir mal angucken. Und mir fallen natürlich sofort diese Schläuche ein, die da irgendwie drin sind. Nee,
muss man gut reinigen. Regelmäßig sagt die auch gleich immer Bescheid. Also die hat so einen automatischen Sicherheits-, auch so jetzt wieder sauber machen und durchspielen. Ne? Also geht natürlich auch alles mit dem anderen.
Was es gibt.
Was es alles gibt, ja. Ihr Lieben, wir freuen uns riesig. Nächste Woche
kommt immer wieder unsere Lieblingsfolge.
Die Community-Folge. Und Da
habt ihr uns schon ein paar Sprachnachrichten hinterlassen.
Ja, genau.
So, da haben wir schon reingehört. Genau.
Und deshalb schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein. Und jetzt wünschen wir euch erstmal noch eine schöne Restwoche.
Genau. Und hört wieder zu, wenn es nächste Woche wieder heißt. Willkommen im Hebammensalon. Tschüss, liebe Sissi.
Tschüss, liebe Karin. Danke. Tschüss.
Der Hebammensalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.